Ja, würde ich gern beten. Herr, wer dir begegnet, wo du wirklich gegenwärtig bist, dort bleibt nur Anbetung. Da hilf uns bitte, mehr von deiner Gegenwart mitzukriegen, zu empfangen, lernen, in deiner Gegenwart zu leben, deiner Gegenwart entsprechend zu leben, dass es zusammenpasst, unser Leben und dein Dasein, unser Sein bei dir. Und dazu lass bitte auch diese Stunde noch einmal hilfreich sein. Amen. Das ist jetzt die vierte Stunde, wo wir über diesen einen Satz sprechen, der der allergewaltigste Satz der ganzen Bibel ist, nach meiner Erkenntnis zumindest. Und wir werden ihn trotzdem nicht ausbuchstabiert haben am Ende. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und wir haben uns diesen Satz angeschaut in menschlicher Perspektive, was wir so neu machen können, welche Chancen das hat. Aber auch, dass dieser Satz anmaßend sein kann oder gefährlich werden kann. Wir haben kurz hineingeschaut, dass es für diesen Satz auch eine dämonische Perspektive gibt, die sich irgendwann entfalten wird. Und haben ihn dann in göttlicher Perspektive versucht anzuschauen, alles neu in göttlicher Perspektive. Nur Gott kann das sagen. Haben dann ein bisschen genauer geschaut, was sagt Gott in diesem Satz. Hatten dann den Punkt, er muss das sagen. Haben dann Offenbarung 21, 1 bis 8 näher angeschaut. Und haben dann die göttliche Reihenfolge uns angeschaut, in der alles neu wird, durch das erste Kommen von Jesus und dann durch das zweite Kommen von Jesus Christus. Und heute wollen wir uns ein bisschen zur Landung einsetzen, nach all dem, was wir auch vom Himmel her gesehen haben oder versucht haben, hineinzuschauen, wie es dort sein wird. Es muss ja irgendwie auf der Erde landen oder darf sich in unserem Leben niederschlagen. Also Konsequenzen daraus für uns heute, hier und jetzt. Und ich würde ganz gern mal in die Runde fragen, ist da jemand schon was aufgegangen? Hat ihn jemanden schon was so bewegt, dass er sagt, das hat jetzt für meinen Alltag Folgen oder das nehme ich mir mit für mein Leben hier und heute? Gibt es da schon Gedanken dazu? Kann ja sein. Mir sind so 7 Punkte eingefallen. Erstens, weil das eine biblische Vollzahl ist und zweitens, weil wir vor dem Abendbrot noch fertig werden wollen. Also 7 Punkte, die mir eingefallen sind. Ich denke, die erste und nächstliegende Konsequenz davon sollte sein, uns freuen. Also wenn man sich schon über ein neues Auto freuen kann, oder ein neues Haus, oder eine neue Wohnung, oder eine neue Wohnungseinrichtung, die man kauft, oder vielleicht sogar einen neuen Menschen, den man kennengelernt hat, oder irgend sowas. Wie viel mehr dann auf diese neue Schöpfung, in der alles neu wird, in der es ewig neu sein wird, also nie veraltet, nie langweilig, immer nur gut. Ich denke, die erste Konsequenz darf und sollte einfach Freude sein. Und wer sich da gar nicht freuen kann, dann könnte es sein, dass er davon noch sehr wenig erfasst hat, was Gott vorhat, oder dass es ihn noch gar nicht erfasst hat. Das kann passieren, man kann das auch nicht machen. Das kann man ja nicht selber produzieren. Das ist ein Geschenk, wenn da was ankommt bei uns schon. Aber zum Leben gehört auch die Freude dazu. Das ist ein Kennzeichen des Lebens. Sonst ist man, wenn man sich gar nicht freuen kann, vielleicht doch auch, die Bibel würde sagen, geistlich tot, Glaubenstod, Hoffnungstod, Tod für das Wort des Lebens. Und man hat wahrscheinlich dann noch nicht erlebt, wie Gottes Geist tatsächlich jetzt schon beginnt, das Leben neu zu machen. Weil wo das landet in uns, nicht perfekt, aber anzahlungsweise, dann garantiert doch diese Anzahlung, der Rest folgt. Und da kann man sich eigentlich nur freuen. Wir hatten das aus dem Hebräerbrief, ihr habt die Kräfte der zukünftigen Welt schon geschmeckt, um mal einen Gang zurückzuschalten. Ihr habt hier eine sehr perfekte Küche, nicht nur was die Ergebnisse angeht, die daraus kommen, die man genießen kann. Wenn man hier im Gang ist, riecht man nichts, weil der Abzug so perfekt ist. Ja, als ich zum Frühstück kam, draußen hat man, glaube ich, was. Aber mir geht's so, wenn ich reinkomme und meine Frau backt Plätzchen oder Kuchen und dieser Duft steigt in die Nase, dann freue ich mich auf das, was sie backt. Und ich weiß, ich werde da was zu essen kriegen. Also diese Duftmoleküle, auch wenn das nicht viele sind, die garantieren mir schon, dass der Rest kommt. Dass da was richtig Gutes auf mich wartet, was ich da mal zwischen den Zähnen habe und kauen kann. Kann mir auch beim Mittagessen passieren. Ja? Die Duftmoleküle reichen schon aus, dass ich mich freue auf das, was kommt. Und ich weiß, es kommt. Und schon der Duft freut mich. Und hier geht's noch weiter. Ihr habt schon gekostet, geschmeckt. Aber manchmal reicht das schon, am rohen Kuchenteig was zu kosten. Der kann auch schon schmecken. Und dann freut man sich auf den Kuchen, wenn er gebacken ist oder so. Oder wenn man schon mal ein Stück gekostet hat, dann macht das Appetit und man freut sich auf das, was kommt. Und das ist mir ein Bild auch, wenn wir im Glauben schon Dinge erfahren haben, wenn Gottes Geist uns Dinge lebendig macht, wenn sie in unserem Herzen sind, dass die Anzahlung, das setzt, kann nur eine Vorfreude freisetzen auf das, was noch kommt. Und wo da schon was gelandet ist, wo das Neue schon wächst, dort wird zugleich eine lebendige und begründete Hoffnung eingepflanzt ins Herz. Und diese Hoffnung und auch diese Vorfreude, die sollte eigentlich wachsen und zunehmen, wenn wir auf dem Weg des Glaubens und der Liebe bleiben und diesen Weg weitergehen. Und da habe ich schon das zweite Stichwort genannt, Hoffnung statt Utopie und Ideologie. Die Bibel schreibt von Menschen, die zu Jesus, die zum Glauben gefunden haben, als ihr ohne Christus wart, hattet ihr keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Oder an einer anderen Stelle, Christus hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Oder sie mahnt, lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums. Und ein sehr starker Satz im Hebräerbrief, wir haben die Hoffnung als einen festen und sicheren Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere, in das Heiligtum hinter dem Vorhang. Da ist so die Sprache des Tempels nochmal aufgenommen, die Leser und Hörer waren damit vertraut. Die Hoffnung, ein fester und sicherer Anker, für unsere Seele auch, nicht nur für den Geist, der hineinreicht in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Ich könnte auch sagen, vom Hebräerbrief her, wir sind schon im Himmel verankert. Wenn wir das Schiff sind, dann haben wir durch die Hoffnung den Anker schon im Himmel. Und das gibt diesem Schiff uns jetzt eine gewisse Stabilität. Auch wenn die Wellen rauf und runter gehen und die Strömungen uns sonst wohin treiben wollen, wenn ein Schiff verankert ist, bleibt es, wo es ist und hat eine Festigkeit. Und uns gibt so ungeheuer vieles, was auf uns einströmt, den ganzen Tag über, womit wir bombardiert werden, was uns bewegt, was uns hin und her wirft oft auch, wo Ängste und Hoffnungen sich abwechseln, nachdem welche Nachrichten wir gerade hören. Wer diese echte, realistische Hoffnung hat, der wird innerlich stabil, zumindest stabiler, weil er diesen Anker hat. Er hat dann sowas wie einen festen Standpunkt und er lässt sich nicht mehr verschaukeln. Ja, die Hoffnung als Anker der Seele schon im Himmel festgemacht, auch wenn es hier noch stürmt und so, ja, aber der Anker hält uns schon. Und diese, ich sag mal, realistische Hoffnung, ich könnte auch sagen nüchterne Hoffnung, die führt zu einem nüchternen Realismus. Es ist ja gerade nicht so, dass man dann nur abgehoben ist, sondern wer diese Hoffnung hat, der kann damit leben, dass auf dieser Erde nicht alles perfekt ist. Das heißt, er realisiert, Probleme sind normal. Und dass Dinge nicht 100% gelingen, ist normal. Dass ich nicht perfekt bin, ist normal. Dass die anderen nicht perfekt sind, ist auch normal. Perfektionismus hat Chancen, aber ist oft auch eine Krankheit und kann einen krank machen. Buchstäblich. Zum Burnout spielt oft Perfektionismus eine Rolle. Vielleicht die entscheidende. Ich kann, wenn ich diese Hoffnung habe, Ja sagen zu den Unvollkommenheiten dieses Lebens. Damit meine ich jetzt nicht Schlamperei und Faulheit, anderen muss ich das mal was anderes sagen vielleicht, aber wenn ich weiß, das eigentlich das Perfekte kommt noch, dann muss ich das nicht hier erwarten, weder von mir selber noch von anderen. Das nimmt Druck raus. Und das sagt mir auch, wenn es jetzt mal drunter und drüber geht und es jetzt nicht ideal ist und wir zu kämpfen haben und die anderen unmöglich sind und ich auch manchmal, ja, das ist jetzt so, dass man das auch mal annimmt. Und sagt, okay, das ist jetzt die Lage, es wird aber aufhören. Und wenn ich diese realistische Hoffnung habe, dann muss ich auch nicht hier auf Teufel komm raus alles rausholen wollen aus diesem Leben. Und ich sage diesen Satz sehr bewusst. Manche denken, sie müssten auf Teufel komm raus hier alles rausholen aus dieser Erde, aus der Schöpfung, aus dem eigenen Leben. Und sie merken nicht, wie sie diese Welt und sich selber dabei ruinieren. Und auch nicht unbedingt glücklicher werden. Wer alles hier erleben muss und gar nicht noch eine Vorfreude hat und sagt, ich entspann dich, es wird noch gut genug. Das wird ein anstrengender und auch ungesunder Lebensstil. Also ja zur Unvollkommenheit, auch die es hier eben noch gibt. Und so eine realistische Hoffnung, und sie ist realistisch, weil Gott nicht lügt und weil wir die Anzahlung schon haben, die befreit auch von falschen Hoffnungen. Also, wer diese Hoffnung hat, der fällt nicht mehr herein oder dürfte nicht mehr hereinfallen auf unrealistische Versprechungen. Und er müsste eigentlich eine Immunität entwickeln gegen die verschiedensten Ideologien. Er müsste das durchschauen, wenn da einerseits mit Ängsten gearbeitet wird und andererseits mit unrealistischen Versprechungen, um Leute irgendwie zu kriegen für eine bestimmte Idee. Und das läuft ja ganz vielfältig in den verschiedensten Systemen. Angst und falsche Versprechungen. Und leider sind diese Gehirnwäschen und diese Propaganda bei den meisten erfolgreich. Und ich sage jetzt noch einen Satz dazu, sie sind bei den Klugen und Intellektuellen oft am erfolgreichsten. Das mag vielleicht nicht so schnell einleuchten, aber Klugheit und Intelligenz schützt nicht vor Verführung und vor Ideologie. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer die Ersten waren, die Hitler ihre Loyalität erklärt haben. Das waren die Hochschulprofessoren. Das waren die allerklügsten Leute. Die sind als Erstes drauf reingefallen. Also, das schützt nicht. Wir sollten wissen, dass Ideologien immer tödlich sind, immer. Egal, welche Farbe die jetzt haben oder annehmen, ob sie braun sind oder rot oder grün oder sonst wie. Selbst das Christentum kann zur Ideologie verflachen und dann machen wir Kreuzzüge und solche Sachen. Ja? Ideologie ist immer tödlich. Seien wir bitte realistisch. Und realistisch können wir sein. Wir können uns einen Realismus leisten, wenn wir die Hoffnung haben, eine realistische Hoffnung. Dann wissen wir nämlich, was wir von Menschen erwarten können und was nicht. Und was wir von Gott erwarten können. Und das bringt uns in die Balance. Das macht uns tatsächlich wirklich nüchtern. Also Hoffnung statt Utopie und Ideologie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch heute und gerade heute. Ich habe einen nächsten Punkt. Den hatten wir schon ein Stück, aber ich sage Ihnen nochmal, sich selber schon erneuern lassen. Jemand berichtet mal, An der Straße einer Stadt stand ein sehr altes, baufälliges Haus. Winzig und unansehnlich wirkte es mitten unter den Hochhäusern im Zentrum der Stadt. Eines Tages kam ein Geschäftsmann in einem großen Wagen und besuchte den Besitzer jenes Häuschens. Dieser war ein alter, etwas eigensinniger Mann. »Was wollen Sie für Ihren Besitz haben?«, fragte er ihn rundheraus. Aber der alte Mann lächelte nur über dieses Ansehen und sagte, »Ich verkaufe nicht.« Daraufhin nannte der Geschäftsmann eine so hohe Summe, dass der alte Mann fast vergaß, seinen Mund wieder zu schließen. Und doch blieb er bei seinem »Ich verkaufe nicht«. Da war nichts zu machen. Nach einer Woche kam der Geschäftsmann wieder vorbei und bot die doppelte Summe an. Da konnte der alte Mann doch nicht widerstehen. Als wenig später der Vertrag unterzeichnet werden sollte, fragte er strahlend und stolz seinen Käufer, »Na, wie gefällt es Ihnen jetzt?«
»Gefallen? Wieso? Was meinen Sie?«
»Nun, das Haus! Sehen Sie nicht, dass ich die Fenster gestrichen und die Tür ausgebessert habe?« »Ach, guter Mann, ich wollte doch Ihr Haus nicht ausbessern«, entgegnete der Makler. »Ich will was ganz Neues hier bauen. Eines mit großen, hellen Fenstern und vielen Stockwerken. Es wird etwas ganz Neues hier entstehen.« Und der das berichtet, der sagt dann von sich selber, »Genauso ist es mir ergangen. Ich wollte mein eigenes altes Leben vor Gott ausbessern. Harte Anstrengungen und manchen Schweißtropfen hat es mich kosten lassen. Dann aber erkannte ich durch Gottes Wort, dass Gott mein altes Ich-Leben nicht ausbessern und verbessern, sondern den Menschen als Eigentum haben will. Wir sollen ihm voll zur Verfügung stehen, denn er will aus uns etwas ewig Gültiges, etwas Neues schaffen. Der Apostel Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist bei mir geschehen, etwas völlig Neues begann, als Jesus der Herr in meinem Leben wurde. Basteln Sie nicht an Ihrem eigenen Frömmigkeitshaus herum, geben Sie dem Herrn Jesus Ihr Leben ganz, damit er es ganz neu machen kann.« Ja, also nicht verwechseln mit Selbstoptimierung. Wir haben das schon besprochen, ich muss das jetzt nicht nochmal groß ausführen, aber ich will gern sagen, diese Erneuerung darf und sollte immer weitergehen und zunehmen. Dass wir Gott an uns handeln lassen. Eigentlich heißt Heiligung so viel nur, im Himmel ist es schon perfekt und es darf jetzt mehr davon immer mehr schon sichtbar werden, hier schon durchscheinen. Fertig ist es bei Gott schon. Ich muss das nicht erarbeiten. Das ist geschenkt, aber es darf immer mehr durchleuchten. Also dem Raum geben. Wir werden damit hier nicht fertig, das ist völlig klar. In der Ewigkeit möglicherweise auch nicht. Vielleicht gibt es da auch noch weiteres Wachstum, weiß ich nicht, bin gespannt. Und aus dieser Erneuerung, bitte nicht verwechseln mit eigener Anstrengung und alte Fenster streichen und so, sondern wirklich von Gott sich erneuern lassen, ergibt sich dann der nächste Punkt, als Gottes Eigentum leben und sich darin bewähren. Also es geht für uns als Christen darum, dass wir jetzt schon immer mehr das leben, was dann zählt und was dann auch gilt, was dort bestehen kann. Also einen Lebenswandel führen, der Zukunft hat, der zu unserem ewigen Leben, das auf uns wartet, passt. Und wo sich schon möglichst vieles von abbildet bei uns, jetzt schon. Nicht alles, aber immer mehr. Ich erinnere nochmal an 2. Petrus 3, das hatte ich schon mal gelesen und ich hatte einen Satz ausgelassen, wie wir das oft bei der Bibel so machen. Jetzt lese ich mal das Ganze. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, also alles, worauf wir so stolz sind und so, werden nicht mehr zu finden sein. Und dann schreibt er, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiliger Lebensführung und rechter Ehrfurcht, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ihr müsst ja dann dastehen in heiliger Lebensführung und rechter Ehrfurcht, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Bei dem Entgegeneilen steht im Griechischen ein interessantes Wort, Spoidontas oder Spoido, es kommt von Speed, spute dich und sowas. Und das kann auch übersetzen, die ihr die Ankunft dieses Tages beschleunigt. Ich sagte ja, dass das Böse wie das Gute ausreifen muss, ehe Jesus wiederkommt. Das im Prinzip haben wir schon im Alten Testament teilweise. Und Jesus kommt, wenn seine Braut fertig ist, nicht vorher. Und von da hat unser Lebenswandel tatsächlich unter Umständen, könnte man daraus schließen, auch Einfluss, wann Gott wie handelt und kommt. Bloß mal so als Andeutung. Aber die beiden Stichworte, die hier genannt werden, heiliger Lebenswandel und Gottesfurcht, ist das, was heute immer mehr den Bach runtergeht. Nach meinem Eindruck, auch bei Christen. Und selbst in fremden Gemeinden. Das heißt, man kann oft einen Christen von einem Nichtchristen vom Lebensstil her gar nicht mehr unterscheiden. Und wenn das so ist, dann stimmt was nicht. Es stimmt dann echt nicht. Egal wie fromm man sonst noch drumherum ist. Und typisch für unsere Zeit ist tatsächlich das Gegenteil von 2. Petrus 3, nämlich 2. Timotheus 3. Das will ich jetzt nicht lesen, kann man zu Hause machen. Da werden in den ersten vier Versen dreimal sechs Eigenschaften genannt. 6+6+6. Und das sind Verhaltensweisen, die Kennzeichen eines dämonischen Charakters sind und nicht Kennzeichen, wie Jesus ist. Und das fasst dann der Vers 5 zusammen. Sie haben eine äußere Form der Gottesfurcht, aber verleugnen ihre Kraft. Das heißt, da ist nur noch eine Fassade da, die man äußerlich irgendwo aufrechterhält, aber es ist kein Kern da, man lebt das nicht. Es ist keine Gottesfurcht und keine Heiligung da. Und Paulus sagt dem Timotheus, was man heute nicht mehr sagen darf, von solchen Menschen wende dich ab. Bei Luther steht, solche Menschen meide. Erst recht gilt dann so ein Lebensstil meide. Heilig sein, heiliger Lebensstil heißt in der Bibel, heilig heißt zu Gott gehörig, für Gott abgesondert und deshalb ganz anders als alles andere. Heilig ist ganz anders als alles andere. Eine heilige Lebensführung wäre ein Lebensstil, der einen Kontrast zum Üblichen bildet. Oder auch einen Kontrast zu den Übeln, die heute ausgelebt werden. Ein Lebensstil, der nicht dieser endzeitlichen Gesetzlosigkeit verfallen ist, die Jesus vorausgesagt hat und die wir heute mehr und mehr erleben. Ein Lebensstil, wo biblische Wegweisungen noch gelten. Und Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott heißt eben Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und ich beobachte, dass viele Fromme bloß noch an so einen Kuschelgott glauben, so einen Papa zum Kuscheln, der dafür sorgt, dass es mir gut geht, ich mich wohlfühle und der all meine Bedürfnisse stillt. Das macht Gott ja, aber da fehlt was Entscheidendes, nämlich diese Ehrfurcht vor Gott. Und da haben sich selbst die Frömmsten ganz weit von entfernt, von der Heiligkeit Gottes. Gott ist rein und vollkommen und ganz anders als alle anderen. Wenn er hier manifest gegenwärtig wäre, wir würden das wahrscheinlich alle nicht aushalten. Und es gibt Erfahrungen, ich habe die selber noch nicht gemacht, aber ich kenne Leute oder weiß von Leuten, die es erlebt haben, wo sich tatsächlich wie in der Stiftshütte auch so diese Herrlichkeitswolke zeigt. Die Folge ist, dass alle bloß nur auf dem Boden liegen und nichts mehr sagen, schweigend anbeten. Mehr bleibt dann nicht. Ja? Also da kommt es dann zu dieser Ehrfurcht, weil das ist so gewaltig, diese Gegenwart, diese Reinheit Gottes. Ich beobachte, dass katholische Christen noch mehr davon haben, auch wie sie sich im Gottesdienst bewegen und so, als die Evangelischen das haben. Also dort haben wir, glaube ich, Nachholbedarf. Heiliger Lebensstil, Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht. Das ist so gewaltig, auch wenn er alles neu macht. Das Alte kann nicht bestehen, da kann man nicht einfach nur vor ihm rumalbern und tanzen. Das dürfen wir auch mal tanzen, aber Das ist bitte nicht alles, bitte nicht alles. Ein fünfter Punkt. Nöte in Geduld und Hoffnung aushalten und begleiten. Solange Gott noch nicht alle Tränen abtrocknet, das wird kommen, aber solange er das noch nicht tut, gilt dieser Satz des Paulus: weint mit den Weinenden. Wir wissen, dass Tränen und Tod und Leid und Geschrei, also Schmerzensschreie, aber auch Kriegsgeschrei, Lärm und Schmerz nicht das Letzte sind. Sie werden vergehen. Und genau das gibt Kraft zum Aushalten. Das gilt übrigens sehr allgemein, auch rein psychologisch, wenn ich mir klar mache, meine Schmerzen oder meine Probleme jetzt, die werden vorübergehen. Das ist eine begrenzte Zeit. Wenn ich mir das klar mache, kann ich es ganz anders bewältigen, als wenn ich mir das nicht klar machen kann. Und jemand, der in Depressionen verfallen ist, der kann sich das eben nicht mehr klar machen, das vergeht, sondern der sieht das als ewige Perspektive, nur noch schwarz. Es hört nie mehr auf, ich bin nur noch im Elend. Der hat diese Sicht nicht mehr, es hört auf, es ist vorübergehend, dieses Leid jetzt. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen und festhalten, egal wie schlimm es ist, es wird vorbeigehen. Und das hilft, durchzuhalten. Und erst recht, wenn wir wissen, altes Ganze, womit wir kämpfen, wird vorbeigehen, das halten wir aus bei uns selber und bei anderen. Und das heißt jetzt auch, dass wir in Nöten und Schmerzen bei ihnen sind und bleiben. Und dass sie bitte nicht davonlaufen. Auch nicht dann, wenn wir nicht helfen können. Ich sage jetzt mal was Peinliches. Ich bin ja schon ein bisschen länger hier dabei und wir haben mit Ruth Zacharias, manche auch mit Taubblinden, gebetet in ihrem Elend um Heilung, Befreiung. Und ich erinnere mich an einen Pfarrer, der ein sehr geistlicher Mann ist, den ich sehr schätze und der da mitgebetet hat. Und dann ist er abgehauen und gesagt, das hält doch kein Mensch aus. Ist weg. Das sind die Frommen, die wollen, wir beten, wir powern und dann muss da was passieren. Und wenn nichts passiert, hauen sie ab. Und die Kunst ist, nee, ich bleibe da und ich halte dieses Elend mit aus. Und wie oft ging mir es in der Seelsorge so, dass ich sage, ich will jemandem helfen und ich leide drunter, dass wir nicht so durchkommen, wie ich das gerne möchte und wie ich das im Wort Gottes auch lese. Und dann macht man sich selber Vorwürfe, Mensch, du brauchst mehr Vollmacht. Und dann sagt die Person zu mir, das Wertvollste ist, dass du mit mir aushältst und da bleibst. Das hilft mir am allermeisten. Versteht ihr das? Und das ist etwas, was euch hier auch ausmacht. Und das ist ungeheuer wertvoll, bei den Hörsehbehinderten, Taubblinden, in all den Nöten, Abgründen, Gefangenschaften, Ausbrüchen, bei ihnen aushalten, mit ihnen aushalten, manchmal auch sie aushalten. Und wenn man kann, helfen. Und wenn man nicht helfen kann, trotzdem aushalten und da bleiben. Und dann auch wir, die wir hören und sehen können. Ja, wir zeigen euch, Taubblinde, es gibt noch mehr. Wir hören und sehen es, wir lassen es euch wenigstens tasten, wir beschreiben es euch, wir schreiben es euch in die Hand und wir suchen Wege, wie ihr das irgendwie auch erfahren könnt, wie ihr so ein bisschen was davon aufnehmen könnt, was es noch gibt, was ihr nicht seht und hört. Wir versuchen es euch zu vermitteln. In diesem Wissen, wir selber sind auch taubblind, wir sind taubblind für die gesamte Wirklichkeit Gottes und wir tasten da auch bloß und schauen, was da ist und was ich jetzt hier mache und abliefere, ist ja auch nur so ein Stammeln, so ein Versuchen zu übersetzen, was bei Gott ist, es gelingt ja nicht, also aber wir tasten uns dort rein. Und dieses Bewusstsein, wir hoffen mit euch, wir sind mit euch auf dem Weg, bis wir alle, ihr und wir, diese überwältigende Wirklichkeit Gottes und seine neue Schöpfung sehen und hören und wahrnehmen und erfahren können. Und bis dahin halten wir mit euch aus und halten wir mit euch durch. ist für mich eine Konsequenz aus dieser Jahreslosung. Und zugleich das, was Kraft gibt, diesen Weg zu gehen, sonst kann man das Handtuch schmeißen. Und das gilt auch für alle anderen Nöte in unserem engeren und weiteren Umfeld bis hin in Gemeinde und Seelsorge. Bei den Menschen sein, mit ihren Nöten, mit ihren Schmerzen, mit ihren Problemen. Und das, was sie durchmachen, in Hoffnung und Geduld mit aushalten und bitte nicht fliehen, nicht fliehen. Zuhören. Und wenn man nur zuhört, ist schon ganz, 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 ganz viel. Trösten, wenn man es kann. Nicht billig, aber Trost ist schon, ich halte mit durch. Und wenn man kann, natürlich helfen. Aber oft ist schon das reine Dasein, Dableiben, Hilfe, manchmal die größte und einzige Hilfe. Und trotzdem möchte ich betonen, das muss nicht das Einzige sein und bleiben. Ich habe einen vorletzten Punkt. Zeichen von Gottes Herrschaft und neuer Schöpfung suchen und setzen. Zeichen von Gottes Herrschaft und neuer Schöpfung suchen und setzen. Gottes Reich, Gottes Königsherrschaft, also seine sichtbare Regierung, heißt das ja, Gott ist da, man merkt das, Gott prägt sein Wesen allen Dingen auf oder den Menschen auf, das ist Gottes Reich. Er hat ja zwei Aspekte, einen gegenwärtigen und einen zukünftigen. Es gibt dort ein schon jetzt, was jetzt schon da ist, was aufleuchtet, und es gibt ein noch nicht, unter dem wir leiden oder worauf wir hoffen. Und wenn sich jemand Gottes Herrschaft unterstellt hat, dann leuchtet schon etwas von dem Zukünftigen auf. Und bei dem, der sich am vollkommensten der Herrschaft Gottes untergeordnet hat, bei Jesus, der ist schon am allermeisten davon aufgeleuchtet. Und die Folge war, dass er Tausende von Kranken geheilt hat und dämonisch Belasteten, dass er sie befreit hat und dass er sogar Tote schon auferweckt hat. Erstmal nur ins irdische Leben, noch nicht in das Vollkommene, aber so als Zeichen dessen, was kommt. Und da wurde die Kraft von dem, was einmal alles bestimmen wird, sichtbar. Und ich hatte es ja schon zitiert, was im Neuen Testament von allen Gläubigen gilt. Ihr habt die himmlische Gabe geschmeckt, nicht nur gerochen. Ihr seid Teilhaber des Heiligen Geistes geworden und habt das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt. Und in der kommenden Welt gibt es keine Krankheit und kein Leid mehr und so weiter. Und wenn ich bete, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben geschaut, wie es im Himmel ist, kein Leid, kein Geschmerz, keine Krankheit und so. So soll das auf der Erde geschehen, dann darf ich bitten, dass etwas, was im Himmel vollkommen da sein wird, auch sich schon auf dieser Erde abbildet. Dieses Vaterunser-Gebet gibt mir die Autorität und sogar eigentlich die Pflicht, um Heilung auch zu beten, unter anderem. Ja? Jesus hatte seine Jünger ja angewiesen, also nicht bloß so als Kompott oder Luxus, sondern er hat es befohlen, geht hin, ruft aus und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und das haben die gemacht. Und am Ende sagt er ihnen, Ende des Matthäus-Evangeliums, lehrt sie, die ihr zu Jüngern gemacht habt, alles zu halten, zu praktizieren, was ich euch aufgetragen und befohlen habe. Jesus hat den Jüngern auch aufgetragen, die Kranken zu heilen, die Aussätzigen zu heilen, die Toten aufzuwecken. Machen wir alle, wir gehorchen ja Jesus. Und wir merken, ganz so sind wir noch nicht. Aber eigentlich gehört es mit rein. Selbst vom Missionsbefehl her. Oder wir lesen in Markus 16, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Das heißt, sie werden gesund. Und da steht genau, das taten sie. Sie zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Zwei Bemerkungen. Der Markus-Schluss auf Vers 9 ist auch in vielen Bibeln wieder eingeklammert als späterer Zusatz. Der Vers 8 endet mit einem Denn im Griechischen, das ist völlig ungewöhnlich, also da merkt man, da muss noch was ran. Vielleicht ist ein anderer Schluss mal verloren gegangen, waren das so Buchrollen, das war außen dran. Ja? Fakt ist, dass 3 von 5400 Handschriften diesen Schluss nicht haben und deshalb sagen unsere Leute im Westen, der ist unecht. 3 von 5400. Wenn es so wäre, dann zeigt es zumindest die Erfahrung und Praxis der späteren Christen. Also dann ist es noch stärker, dass es auch dort noch dazugehörte. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, dem ich viel gelernt habe als Student schon. Der kam als junger Mann in eine landeskirchliche Gemeinschaft und wuchs da im Glauben. Und dann kam sie auf Markus 16 und dann stellte der 2 Fragen. Er stellte die erste Frage, was nämlich kurz vorher steht, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Gilt das noch? Fragte der. Dann sagten die ja. Und dann sagt er, die Zeichen aber, die erfolgen werden denen, die glauben, sie werden Sprachen reden, Kranke heilen und so weiter. Gilt das auch noch? Dann sagten die nein. Dann sagte, das verstehe ich nicht. Wie kommt ihr dazu, zu sagen, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet? Wieso wisst ihr, dass das gilt? Und das andere sagt ihr, das gilt nicht. Also das, entweder gilt beides oder es gilt beides nicht. Wie kommt ihr drauf, das eine zu sagen, es gilt und das andere nicht? Ergebnis war, sie haben ihn rausgeschmissen. Hat die falsche Frage gestellt. Aber mal zum Nachdenken. Es steht im Wort und es gibt noch was Stärkeres, wo ich immer noch dran buchstabiere, nicht weiß, wie es funktionieren soll. Aber in Johannes 14,12 verspricht Jesus, wahrlich, wahrlich, also Amen, Amen, ihr könnt euch von Gott ja absolut drauf verlassen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Ach, da ist uns, glaube ich, vieles verloren gegangen. Und es gibt viel zurückzugewinnen. Gott wird alles neu machen. Und wo Gott heute gegenwärtig ist, wird auch immer wieder schon etwas davon aufleuchten und wird sich hier abbilden und wird geschehen. Und wir sollten ihm dafür zur Verfügung stehen. Und wir sollten die Erfüllung mit Gottes Geist und die Vollmacht von Jesus dafür suchen. Und wir haben hier viel auch mit Taubblinden auf Rüstzeiten so gebetet um Befreiung. Das ist eh nötig, das möchte bitte auch immer geschehen, das kann man eigentlich nicht lassen. Und auch um Heilung. Wir sind da nach meinem Überblick nie so weit gekommen, wie wir wollten. Wir dachten, in der Bibel ist da noch mehr drin. Ja? Aber dass man sich mal auf den Weg macht und sagt, von der Bibel her müsste es so sein. Und dass wir das bitte nicht aufgeben, dass sich schon etwas, nicht alles, aber etwas von dem, was im Himmel sein wird, auch hier abbildet. Dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, sondern danach suchen. Und wo wir diese, ich sage jetzt mal, übernatürliche Ausrüstung oder Vollmacht noch nicht haben, dass wir trotzdem und gerade liebend und helfend und tröstend, vermittelnd, friedensstiftend in unserer Welt tätig sind und heilend, natürlich auch im medizinischen Rahmen, soweit wir das können. Ja? Auch dadurch, wenn wir das tun, es gehört zur Frucht des Geistes, wird zeichenhaft etwas deutlich von dem, was Gott schon bald schenken wird. Ja? Und die Liebe, die wir leben, ist eigentlich die Voraussetzung für alles andere, sonst brauchen wir mit dem anderen den Wunder auch nicht anfangen. Also mit der Liebe, sie zu leben, die, weil Gott ist Liebe und sein Reich, dort ist die Liebe Regierungsprinzip, dass ich das hier abbilde, das sollte passieren, auch mitten unter uns. Und jetzt habe ich noch einen Punkt. Und ich nenne ihn mal so, nicht nur 21,5, sondern 5,21. Nicht nur 21,5, sondern auch 5,21. Und meine damit nicht nur Offenbarung 21,5, sondern auch 1. Thessalonicher 5,21. Also, solange noch nicht alles gut ist und neu ist, solange gilt die alte Jahreslosung vom vergangenen Jahr weiter. Die hatten wir hier schon mal. Prüft alles und behaltet das Gute. Ihr wisst vielleicht noch, der unmittelbare Zusammenhang dieses Wortes ist der Umgang mit dem Heiligen Geist und mit prophetischer Rede vor allem, weil durch den Heiligen Geist Gutes von Gott in unser Leben kommt. Und weil durch Prophetie auch Gottes gutes Wort in unser Leben kommt und auch schon was aus der Ewigkeit jetzt in die Gegenwart kommt, und zwar reell aktuell spürbar und erfahrbar. Und das brauchen wir bis hin zum prophetischen Reden. Das ist was anderes als eine fromme Verlautbarung. Die gibt es en masse und manchmal ist auch Gutes dabei. Aber ein Satz aus der Perspektive Gottes bringt immer noch mehr als 100.000 menschlich fromme Sätze, sage ich. Das war für die ersten Christen normal. Sie mussten ja ermahnt werden, das nicht zu verachten. Und auch die Offenbarung, also das Wort, das wir besprochen haben, ist eine Prophetie. Ja, wir sollen es nicht verachten, sondern nehmen. Offenbarung brauchen wir nicht prüfen, das ist geprüft. Ja. Aber alles, was heute kommt, dafür. Also, dass wir bei allem auch fragen, bei allem, was so geschieht, Gott, wie siehst du denn das? Er sieht es oft anders als wir, kann ich euch versprechen. Ganz anders. Gott, wie siehst du das? Bis hin zur Nachrichtenlage und was so abgeht. Gott, wie siehst du das? Was hast du vor? Auch mit unserem Land, mit unserer Familie, mit unserem Werk hier, mit dem Taubblindendienst, allem. Wie, was willst du? Was willst du tun? Was können und was sollen wir tun? Und wenn wir da etwas empfangen, wenn Gott redet, dann kommt schon etwas aus der Ewigkeit zu uns. Das kommt aus dem Himmel, aus dem, was einmal alles bestimmen wird. Und da ist ja auch vieles aufgebrochen in den letzten Jahrzehnten weltweit oder waren das noch mehr als bei uns. Und da ist Gutes und Echtes dabei, aber eben auch Falsches und Unechtes. Ja? Und da sind wir wieder dabei, Gottes Geist wirkt und da gibt es großartige Geschenke und es wirken auch merkwürdige andere Geister, die nur Komisches und Problematisches auslösen. Es gibt, das gilt auch hier jetzt, in unserer jetzigen Schöpfung noch nichts Perfektes und Vollkommenes. Und zwar auf keinem Gebiet, nicht mal auf geistlichem Gebiet. Nicht mal bei den Allerfremdsten ist alles perfekt und richtig und gut. Und selbst bei den Bibellehrern und geistlichen Stars, hat jeder andere, aber viele haben welche, ist nicht alles nur richtig, was die sagen. Ja, auch die können sich irren und liegen daneben. Es gibt Gutes, ja. Und genau deshalb fordert Paulus auf, prüft alles und behaltet das Gute. Konzentriert euch nicht auf das, was schief ist und auch unvollkommen. Das wird eines Tages sowieso alles beiseite getan. Bitte tut es auch jetzt schon beiseite. Ja, das ist nicht so, sortiert es aber bitte aus. Und das Gute behaltet. Wie alles, was gesagt und getan wird, wir müssen es prüfen, um nicht auf Falsches reinzufallen. Und wir erkennen nur das Falsche, wenn wir das Echte kennen. Das ist so, ja. Deswegen müssen wir das Echte von Gott kennen, um das Falsche auch zu identifizieren. Und wenn wir das Gute und Edle und Gediegene und Gesunde und Schöne bewahren, dann bewahren wir das, was Zukunft hat. Dann halten wir fest, was einmal alles bestimmen wird und was mal alles erfüllen wird. Nämlich dann, wenn Gott alles neu macht. Und darauf können wir uns freuen und dem können wir so entgegengehen.